Hallo Kinder, Thorsten Frings hier. Liebe Grüße in die Heimat. Und ich wünsche euch unheimlich viel Spaß und viel Glück beim McDonald's WM Soccer Festival in Herzogenrath-Kotscheid. Viel Glück.
Servus, willkommen zum Gegenpressing Podcast. Jonas, bist du auch beim McDonald's Fußballcamp in Herzogenrath dabei?
Ja, ich freue mich auch, dass der Fringser Werbung gemacht hat. Ich hab's, weiß nicht, gestern oder vorgestern schon auf Insta gesehen, das Video. So ein bisschen creepy.
Ja, aber ich finde es gut, dass er auch die Jugend unterstützt und da auch den Enthusiasmus, den er als Jugendspieler sicher auch hatte, dass er den auch da an den Tag legt. Finde ich gut.
Ist natürlich gut, wenn du so einen Motivator hast, der die Jungen dann reinholt. Richtig, der brennt auch dafür.
Die kennen unseren Fringser noch gar nicht. Eben. Lutscher. Papa, wieso heißt der Lutscher?
Ja, komm.
Ist egal. Ballack war besser. So, dann, Jonas, kommen wir nicht dran vorbei, mitten in der WM. Und ich bin tatsächlich gar nicht sicher, weil wir wirklich, ganz ehrlich, wir sind jetzt, wie lange sind wir jetzt drin? 1,5 Wochen ungefähr in dieser WM, würde ich sagen. Und wir haben privat noch nicht darüber geschrieben. Und deswegen kann ich nicht sagen, wie sehr du denn überhaupt so involviert bist, gedanklich.
Mhm. Ich kann sagen, wenn ich nicht gezwungen werde, gar nicht. Mhm. Und es gab erst zwei Situationen, wo ich gezwungen wurde. Also ich habe zwei Spiele gucken müssen. Das war einmal der Knaller zum schweizerischen Auftakt gegen die Kataris. War ein Weltspiel, hat sich gelohnt, absolut, muss man sagen. War ich in der Kneipe und bin nicht drumherum gekommen. Und dann habe ich tatsächlich Deutschland gegen die Elfenbeinküste geschaut, weil ich bei meinen Eltern war und die so boomermäßig natürlich jedes Deutschlandspiel gucken. Und da habe ich mit einem halben Auge Elfenbeinküste Deutschland geguckt.
Okay, ich höre da schon so eine leichte Wertung raus. Warum, wieso hast du keine Lust auf die WM?
Holt mich gar nicht ab tatsächlich diesmal. Also die noch größere Ausweitung auf noch mehr Mannschaften. Also es ist ja wirklich nicht wertend gemeint. Es ist ja schön, dass, weiß ich nicht, Kap Verden dabei sind, Curaçao dabei ist, alles gut. Aber es wertet sportlich auch so ein bisschen ab, finde ich. Und ich finde es einfach nicht interessant dieses Mal.
Fand ich davor auch und finde ich immer noch, dass 48 Teams viel zu viel sind. Man merkt es ja jetzt auch. Also ich habe gerade noch die erste Halbzeit Argentinien-Österreich geschaut. Und also ich muss auch sagen, ich bin tatsächlich relativ involviert, finde es auch gut, habe auch Spaß an der WM. Saß aber gerade in der ersten Halbzeit und dann wurde ich hier, neben mir saß dann jemand aus dem erweiterten Haushalt und hat dann gefragt, ja, wie lange geht denn diese Vorrunde eigentlich noch? Und da habe ich gesagt, boah, das ist eine gute Frage, schon ein bisschen. Und habe dann versucht, so gegen seine 12 Gruppen, ja, schon eine Weile und so. Also das finde ich tatsächlich auch leider, und da muss ich wirklich auch sagen, leider, weil ich bin ähnlicher Meinung wie du, was das Niveau angeht. Ich finde das Niveau bisher auch nicht besonders gut. Aber man muss leider sagen, wir beiden beispielsweise als Kritiker dieser Aufblähung und dass so viele kleine Nationen dabei sind, haben momentan leider gar nicht so viele Argumente dagegen, weil es einfach extrem viele Überraschungen gibt. Also das muss man leider sagen, da gehen uns so ein bisschen die Argumente aus, weil hier Kap Verden zweimal unentschieden, Curaçao hat jetzt gewonnen, unentschieden. Also viele kleinere haben schon so Punkte abknüpft, Katar gegen Schweiz hast du erwähnt. Also da gibt es immer wieder so kleinere und größere Überraschungen. Und von daher, ja, fehlen da so ein bisschen die Argumente. Ich vermute, dass sich das dann spätestens müssen wir auch alle neu lernen, 16. Finale, sich das Ganze dann so ein bisschen ausdünnt und da dann auch diese Überraschungsteams, die dann gegebenenfalls als Gruppendritter oder vielleicht sogar Zweiter weiterkommen, dann vermutlich irgendwann dann auch das Zeitliche segnen. Aber bisher, ja, schwierig, hat man nicht so viele Argumente. Ich muss sagen,
ist ja auch alles gut. Also wenn die sich sportlich qualifizieren, dann jetzt auch so und weiterkommen, gar kein Stress mit. Aber allein schon, dass irgendwie gefühlt 12 Gruppendritte noch weiterkommen, also zeigt das schon, dass das Turnier irgendwo in eine falsche Richtung geht. Weil letztendlich ist die Vorrunde doch scheißegal.
Ja, klar. Also es ist, du für die kleinen Nationen natürlich nicht. Also das ist natürlich, kann man aus zwei Sichtweisen sehen. Für die kleineren Nationen ist es eher so, wir haben eine Chance, da weiterzukommen. Und für die Großen ist es eher so, naja, da musst du schon viel falsch machen, dass du da nicht weiterkommst. Finde ich auch insofern dann schwierig. Ja, dann hast du natürlich jetzt, wenn du bei Deutschland, hat man ja vor dem Turnier auch viel gesagt, wenn die dann Erste werden und Frankreich Erste wird, dann spielst du in der Achtelfinale schon gegeneinander. Das ist natürlich auch irgendwie absurd, wenn du dann denkst, da kommen zigtausend Mannschaften weiter. Und dann gibt's auch so ein Spiel schon. Klar, ist natürlich die Auslosung und so, aber ja, ist dann natürlich irgendwie bisschen komisch, dass du da als Gruppenerster sofort auch gegeneinander spielen kannst. Sei es drum, ich muss auch sagen, VAR Tendenz gut. Viele schnelle Entscheidungen, ab und zu natürlich auch ein paar langsam, aber generell viele schnelle Entscheidungen. Dann gibt es ja auch einige, wo ich auch nicht den Überblick habe, aber einige kleinere neue Regeln, so was den Spielfluss beschleunigen soll, also Abstoß, Einwurf, dies, das. Funktioniert erstaunlich gut, ich kann mir das alles nicht merken, aber ich sehe dann immer, wenn der Schiedsrichter den Arm hochreißt, das wird dann auch streng gehandhabt. Und die Spieler, habe ich so das Gefühl, halten sich da auch dran und wissen, oh Gott, wenn ich das jetzt nicht mache, weil ich vermute mal, dass da für die Schiris auch klar die Ansage war, hey, bei diesem Turnier ziehen wir das knallhart durch, so wie wir es auch immer sagen, wir beide, wenn es neue Regeln gibt, dann müsste es halt die ersten 3 Monate vielleicht sogar ein bisschen zu doll durchdrücken und dann wissen alle Bescheid und dann kann man da wieder ein bisschen rausgehen. Habe ich das Gefühl, dass das funktioniert.
Es ist ja auch schon ein Wink Richtung Bundesliga-Saison vielleicht dann, ne? Weil gerade die Sache mit Einwürfen, schneller ausführen, mit nicht mehr so viel Zeitspiel und so, wird ja auch in der nächsten Bundesliga-Saison auf dem Zettel stehen. Hoffentlich ahnden sie das dann genauso konsequent wie jetzt offensichtlich bei der WM. Wäre gut.
Also, der Punkt ist so, bei den Spielen, die ich habe es noch nie gesehen, dass es überhaupt geahndet wurde, aber allein das ist für mich das Zeichen. Und ich achte tatsächlich immer wieder drauf, es ist nicht so, dass die Schiris dann so lax sind und sagen, ach Gott, hat er halt überzogen, jetzt lasse ich es laufen, sondern die Spieler halten sich einfach dran, habe ich das Gefühl. Und ich finde echt, dass man das den Spielen anmerkt und dass das den Spielen extrem gut tut. Kontraproduktiv ist natürlich dann wieder diese Trinkpause von 3 Minuten, weil du die natürlich nach jeder Halbzeit hinten dran schlägst als Nachspielzeit. Das heißt, du hast immer Minimum 3, eher halt 4, 5, 6, 7 Minuten Nachspielzeit. Und ja, finde ich jetzt ein bisschen schwierig. Aber das Problem haben wir dann in der Bundesliga nicht. Und von daher ist das schon mal so ein kleines, für mich positives Fenster in die Zukunft, finde ich gut.
Ja, sehr
dann,
gut.
Dann noch kurz, ich bin ja im Prinzip, also du hast mich dazu gemacht, ich habe mich da nicht selber dazu ernannt, aber ich bin ja im Prinzip der Kultbeauftragte vom Gegenpressing-Podcast. Ich glaube, das ist
absolut richtig. Also genau so war das. Da kann niemand widersprechen. Ich habe dich absolut fest dazu ernannt. Das war keine Selbsternennung, gar nichts. Das war von mir an dich. Das ist so. Ich wollte es nur noch mal klarstellen, weil ab und an werde ich angesprochen. Ah, war das denn so? Ich möchte es hier noch mal klarstellen.
Ja, danke. Ich finde es auch gut, dass du da auch nie Druck aufgebaut hast, sondern dass ich da so in die Rolle reinwachsen durfte. Das rechne ich dir hoch an. Und da ich das ja jetzt nun bin, kann ich auch sagen, Schottland kriegt endgültig den absoluten Kultstempel von mir. Und zwar komplett unironisch. Schottland kriegt für mich den Kultstempel. Schottland hat es geschafft. Schottland hat sich über viele Jahre jetzt aufgedrängt. Und da könnte man ja denken, weil das so über so viele Jahre geht, da könnte man dann irgendwie genug haben. Nee, ich finde, die Schotten machen das Weltklasse, die haben. Und deswegen kriegen sie den Kultstempel, hochverdient, weil sie es schaffen, kultig zu sein, ohne zu nerven. Und das ist eine hohe Kunst, muss ich sagen, dass man kultig sein kann, ohne zu nerven. Und sie schaffen das meiner Ansicht nach hervorragend. War komplett in der Schottland-Bubble jetzt drin, so während der WM bisher. Sind ja in Boston und vermutlich hast du auch das ein oder andere Video gesehen. Es ist ja großartig. Also als da irgendwie tausende Schotten bei so einem Baseballspiel einfallen, ich glaube Red Sox war das, und da wirklich, die Amis, die wussten ja überhaupt nicht, also was das
wohin,
soll.
Wohin mit sich?
Ja. Und auch so dieses, weil die kennen ja auch gar nicht Stimmung bei Sport, so, das ist ja ganz anders bei denen. Und dann singen die da alles in Grund und Boden, ich fand es wirklich herrlich. Hast du diesen Polizisten gesehen, der Ball jongliert?
Ja.
ist auch großartig, ist einfach alles großartig, ist wirklich schön. Und ich muss wirklich sagen, so kitschig es auch klingt, für mich ist das, bringt so ein bisschen diese gute alte WM-Stimmung, transportiert das für mich, weil so sollte es aus meiner Sicht sein und finde ich gut. Schottland, Kultstempel für mich.
Also Tatnami kriegt ihn. Da habe ich nur eine Rückfrage. Was ist mit den Wikingern, die auf dem Times Square rudern?
Wikinger, und das ist also Wikinger nerven mich kolossal. Die Wikinger nerven mich kolossal aus mehreren Gründen. Grund eins ist gerade das, ich glaube Schottland eben, die haben sich die haben gezeigt, sie sind kultig, ohne zu nerven. Mhm. Die Norweger sind jetzt auf einmal kultig. Und zwar also sehr, sehr, sehr gezwungen kultig.
Erzwungen. Mhm.
Funktioniert nicht. Du musst dir über eine gewisse Zeit eine Kultigkeit erarbeiten und halten und immer wieder beweisen. Die Norweger wollen es zu doll. Und das war Grund eins. Und Grund zwei, du siehst, ich habe da schon eine sehr,
das war mir sehr klar. Mir war klar, dass ich ein Wespennest steche.
Und als ich das erste Video davon gesehen habe und gedacht habe, ja, jetzt machen die halt auch diesen Viking-Clap. Nee, sie sind cooler. Sie machen den Viking-Row. Und da habe ich gedacht, Leute, wie kannst du so geplant kultig sein? Das gibt's doch gar nicht. Ja. Also hast du schon mal irgendwas vorher vom Viking-Row gehört?
Nein.
Ja, natürlich nicht. Und hätte man im Zeitalter von Social Media irgendwas vom Viking-Row schon gehört, wenn der so kultig wäre?
Ja.
Denke schon. So. Lass ich jetzt einfach mal so stehen.
Aber ich freue mich für die Taten-Army, dass sie deinen Stempel gekriegt haben, weil ich fand das auch.
Es stört mich nicht mal, dass du Taten-Army sagst. Stört mich gar nicht.
Ich fand das 2024 bei der WM schon wirklich nett, was die so auf die Beine gestellt haben. Also.
Sie nerven einfach nicht.
Ja.
Sie nerven nicht. Man glaubt ihnen, sie sind halt einfach so. Und bei den Norwegern, ja, die haben jetzt halt da irgendwas, wollen sie jetzt halt rumrudern. Ja, sollen sie halt machen. So, WM aktuell für mich damit durch. Dann müssen wir noch kurz über den WM-Doku-Marathon sprechen, den du, glaube ich, auch zumindest teilweise begonnen oder durchgezogen hast. Welche hast du gesehen von den 74, die da rauskamen?
Ich habe gesehen 94, ich habe gesehen 2006 und ich habe gesehen 2014.
90 nicht gesehen?
90 hatte ich schon mal so ähnlich, also da habe ich jetzt die nicht gesehen, es gab da schon mal vor ein paar Jahren eine, die hatte ich gesehen. Deswegen habe ich 90 erstmal ausgespart, weil es ja so, wie du sagst, so ein Marathon, wo man jetzt so Stück für Stück hinterher muss.
Und wie ist so dein Fazit zu denen, die du gesehen hast?
Ich fand 94 hat mich komplett abgeholt. Das habe ich auch auf Discord schon geschrieben, als ich es empfohlen habe. Also da ist ja alles schön dran. Du wirst 90 Weltmeister mit sozusagen das letzte Mal mit der Trennung in den Nationalmannschaften.
Wir werden auf Jahre hin unschlagbar sein.
Genau, dann kommt der besoffene Beckenbauer, der das sagt, so, dann hat es ja 92 schon nicht gestimmt. Du gehst aber 94 wieder in das Turnier und denkst, du holst hier alles, holst den Geist von Malente zurück.
Und dann macht der Vogt alles falsch.
Ja, wo die Mannschaft auch extrem genervt war, dann dass Berti Vogt da tatsächlich auch so komplett der Boomer der Nation war, dass die ganze Truppe immer bis morgens um 5 gesoffen hat und dann erstmal Golf spielen gegangen ist morgens und so. Also wirklich alles da dran hat mich abgeholt an dieser Doku.
Ja, also ich muss sagen, ich habe mit 2006 angefangen, weil ich da, das war so mein Einfallstor. Danach habe ich erst mitbekommen, dass die anderen überhaupt gibt, beziehungsweise die 90er, das ist die, glaube ich, auf Sky mehr oder weniger exklusiv lief. Die wusste ich, dass es gibt, wusste aber nicht, dass die auf Sky läuft, dass man die da quasi, wenn man Sky-Kunde ist, kostenlos sehen kann, sondern dachte, das wäre ein Kinofilm gewesen, was glaube ich auch war, aber ich dachte, das wäre so exklusiv Kinofilm, weil auf die hatte ich eigentlich sehr Lust und habe dann mit 2006 angefangen, die fand ich gut, okay, also war gut, war interessant tatsächlich auch und dann hatte ich mit der 94er angefangen, hatte ich erst nicht so Lust drauf, Hab zwei Folgen geguckt, fand die auch sehr gut. Hat auch, wie du sagst, holt einen dann schon gut ab. Ich wusste nicht, ob das so trägt mit diesem alles ist scheiße, aber ja, doch, kann man sagen, es trägt. Und dann hatte ich eben zwischendrin die 90er rausgefunden, dass die auch da gibt. Und hab die dann angeschaut, die fand ich noch besser, die war wirklich, also die war eigentlich einfach toll, also wirklich von vorne bis hinten toll. Und hab seither, hatte ich irgendwie so ein Overkill und hab dann den Rest von 94 bisher nicht geschaut, werde ich bestimmt noch machen.
Ja, 94 war das erste Turnier, was ich so wirklich miterlebt habe, die WM. Deswegen hatte ich da auch noch mal so eine, weil ich mich da an viel auch noch erinnern kann. Also auch in das Spiel gegen Bulgarien dann, das Auftaktspiel gegen Bolivien und sowas, das war das erste Turnier so. Da kann ich mich auch noch an ein, zwei Spiele, wo ich das geschaut habe. Also bei meinem Onkel im Garten haben wir gegrillt beim Auftaktspiel und da hat er so einen Fernseher dann rausgeholt und so. Da habe ich noch so eine besondere Verbindung zu, sage ich mal.
Nee, also die ist auch wirklich toll gemacht. Ich glaube, es ist eine NDR-Doku, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Also in Mediatheken kann man die abrufen. Die 2006er ist ZDF-Mediathek, soweit ich weiß. Ja. Und die 90er, wie gesagt, kann man bei Sky gucken. Und generell muss man sagen, wenn man die so alle hintereinander so wegschaut, also es gab so zwei, drei, ich glaube, Klinsmann in allen drei. Mhm. Köpke, glaube ich, in allen drei. Mhm. Und dann noch welche, die so in zwei vorkommen. Da ist dann auch, wo ich denke, so, boah, jetzt reicht's aber auch mal. Dann späte Gerechtigkeit für Berti Vogts, wenn man auch so an die EM96-Doku damals denkt. Würde ich mal sagen,
muss man
kommt
sagen.
So ein bisschen raus, dass ihm so ein bisschen Unrecht getan wurde.
Wie der 94 ja komplett platt gemacht wurde, ne, muss man. Aber es war auch so ein bisschen dann, EMs waren eher so seins und die beiden WMs, die er trainiert hat, also 94, 98, liefen ja so semi.
Also, Berti Vogts würdest du sagen, europäische Weltklasse. Mhm. So schön die Dokus auch alle waren, danach habe ich auch gedacht, so jetzt sind eigentlich die interessanten Dokus eigentlich alle gemacht, weil wir haben 2006 durch, 2014, die habe ich gar nicht mitbekommen, aber ja klar, gibt es natürlich auch. 2006 haben sie gemacht jetzt, 94, 90 haben sie jetzt gemacht, 96 gibt es schon, 98 ist glaube ich uninteressant, die 2000er wären auch interessant, aber halt einfach nur, weil es die komplette Trümmertruppe war, da interessieren einen die Erich Ribbeck Insights, aber ich weiß nicht, ob es da so viel gibt. Und ansonsten ist da glaube ich irgendwie das meiste jetzt gemacht, so, da ist ja, gibt es jetzt nichts, wo ich sage, oh, das wird mich auch nicht interessieren.
Nee, der Markt ist jetzt relativ leer.
Ja, und das ist irgendwie schade, dass es jetzt so alles auf einmal kam, aber ja. Schade. So, ganz kurz noch um das Thema WM, ich glaube, du hast nämlich nichts zum Thema WM dabei, nehme ich mal an. Um das abzuhaken, es gibt ja, also die Nationalmannschaften verschiedener Länder haben ja teilweise so Beinamen. Mhm. So wie in Deutschland die Mannschaft.
Ja, der Beste. Ist hochgegriffen und, gleich.
Ja, ja, sicher. Ist auch das organisch gewachsen. Und es gibt es ja in vielen Ländern und ich würde dir einfach mal so als Mini-Quiz zwischendurch, würde ich dir mal so ein paar Länder nennen. Du sagst, oder nee, wir machen es anders. Ich nenne dir den Spitznamen, du musst das Land zuordnen.
Aber jetzt bei 38 Grad, ne? Jetzt auch noch sowas. Also das ist natürlich.
Du musst das Land zuordnen und musst dann auch noch sagen, ob diese, weil das ist nämlich der Twist daran, dass viele dieser Beinamen, die man in Deutschland benutzt und kennt, dass die eigentlich in den jeweiligen Ländern gar nicht gebräuchlich sind. Mhm. Und du musst jeweils jetzt sagen, eben welches Land gehört zu dem Spitznamen und gebräuchlich oder nicht gebräuchlich in diesem Land. Okay. Fangen wir mal leicht an. Selecao.
Ich möchte darauf nicht antworten, ist aber Brasilien.
Was hast du richtig verstanden? Ich sag's nochmal. Selecao.
Na, dann ist Portugal.
Ja, Brasilien. Und
ja, habe ich doch eben gesagt.
Ja, ich wollte einfach nur nochmal Selecao sagen. Ja. Und gebräuchlich oder nicht gebräuchlich in Brasilien?
Gebräuchlich.
Korrekt. Bafana Bafana.
Das sind die Südafrikaner.
Korrekt. Gebräuchlich, nicht gebräuchlich?
Gehe ich auch mit gebräuchlich.
Korrekt. Die Pharaonen.
Ist Ägypten? Korrekt? Nicht gebräuchlich.
Doch, ist gebräuchlich. Die Löwen vom Atlas.
Ah, Atlasgebirge, das ist auch in Nordafrika. Und da komme ich mit den Ländern immer durcheinander. Also es könnte ja Tunesien, Marokko, Algerien sein. Ich gehe mit Marokko.
Korrekt. Sagt man das auch in Marokko?
Nein.
Doch.
Ah.
Squadra Azzurra.
Italien.
Korrekt.
Sagt man das da auch.
Falsch. Hm. Sagt man eher nicht. Man sagt eigentlich nur Azzurri. Die Wüstenfüchse. Ey, nix für.
Ja. tja, eine Ahnung.
Jetzt kannst du wieder geografisch stellen. Wo gibt's denn eine Wüste? Glänz mal geografisch wieder. Vielleicht kleiner Tipp. In der Landessprache die Fennex.
Die Fennex? Dann wäre ich da bei Tunesien.
Nein.
Dann weiß ich's nicht.
Algerier sind die Wüstenfüchse, werden Wüstenfüchse genannt. Macht man das auch in Algerien?
Nein.
Hat man gemacht, wollen die aber nicht mehr sein. Und jetzt ist es quasi wie so verboten. Wie so verboten. Ja, es ist tatsächlich, hat unter anderem auch, glaube ich, damit zu tun, dass die Wüstenfüchse jetzt nicht so gefährlich sind. Wie zum Beispiel die Löwen vom Atlas. Furia Roja.
Spanien.
Mhm.
Ja, werden so genannt.
Nein, eigentlich nur im Ausland. In Spanien sagt man nur La Roja oder La Selección. Die Roten Teufel.
Belgien.
Mhm.
Und werden da auch so genannt.
Korrekt. Die Löwen von Teranga.
Oh Gott, das will ne, wo ist denn Teranga?
Gefragt, also gejagt.
Ja, bei die Löwen bin ich gedanklich halt immer in Afrika.
Ja, ist auch nicht, da bist du auch nicht verkehrt.
Aber wo Teranga liegt, habe ich natürlich keine Ahnung. Elfenbeinküste?
Es ist der Senegal, der Elfenbeinküste Löwen, das macht natürlich absolut Sinn. Sind natürlich die Elefanten, ist ja klar. Die Löwen von Teranga sind die Senegalesen und
die werden so genannt.
Und die werden nicht so genannt, weil Teranga ist kein Ort, sondern steht für Gastfreundschaft. Und dann sind es quasi Löwen der Gastfreundschaft, was eigentlich gar nicht so viel Sinn macht. Deswegen wird es im Senegal eigentlich gar nicht benutzt. Die Nazi.
Das sind die Schweizer.
Mhm.
Und die werden so genannt.
Das ist so. Und bitte einmal für alle, es heißt nicht Nazi und nicht Nati, es heißt Nazi. Die unzähmbaren Löwen.
Ghana.
Nein. Aber du bist natürlich wieder...
Kamerun. Richtig.
Kamerun, ja. Rigobert Song und seine unzähmbaren Löwen.
Ja, die werden so genannt.
Das ist korrekt. Equipe Tricolore.
Das sind die Franzosen.
Mhm.
Tja, die werden auch so genannt, glaube ich.
Eher nicht. Man sagt eigentlich nur Les Bleus, also die Blauen. Deswegen Equipe Tricolore eher nicht. Ich glaube, dann sind wir durch. Hast dich ganz gut geschlagen. Wo liegt denn Teranga nochmal? Was hast du denn dabei?
Wir müssen ja noch auflösen. Du hast ja die Aufsteiger, die Gewinner der Playoffs in England das letzte Mal getippt.
Mhm. Überwiegend und richtig.
Du warst gar nicht so weit weg, muss man sagen. Aber da sind wir ja in der Auflösung noch.
Sind wir schuldig. Habe ich mehrere schuldig. Nachrichten dazu bekommen. Das wütend auch, eben. Dass wir das noch nicht.
Eben. Also, die Aufstiegs-Playoffs, League 2 und League 1. Hattest du Als Finale getippt, Salford City.
Man muss vielleicht einmal noch kurz nochmal die Leute kurz abholen. Wir haben, also du hast mich aufgefordert, das zu tippen vor den Halbfinals. Das heißt, es waren vier Teams im Rennen.
Genau.
Ich sollte das Finale und dann den späteren Sieger tippen.
Genau. Genau so war's. Also League One, Salford City gegen Notts County war dein Tipp.
Mhm.
Das Finale war Salford City gegen Notts County.
Mhm.
Und du hattest als Aufsteiger Notts County getippt, die auch 3-0 das Finale souverän gewonnen haben.
3 aus 3.
Drei aus drei.
Herzlichen Glückwunsch. Beide Finalteilnehmer und den Sieger. Also 3 aus 3. Sehr gut.
Dann League One in die Championship war dein Tipp Stockport County gegen die Bolton Wanderers.
Bolton Wanderers.
Hattest als Sieger Stockport getippt. Das Finale war Bolton gegen Stockport, aber Bolton souverän mit 4-1 hochgegangen.
Freut mich, 2 aus 3, trotzdem freut mich für die Bolton Wanderers, dass sie es doch geschafft haben. Ich hatte ja, glaube ich, gesagt, dass die leider noch nicht so weit sind und das ist für die der Traum nicht. Okay.
Genau. Und last but not least, Championship in die Premier League. Da würde ich einen Teil aus der Wertung nehmen wollen, da komme ich gleich zu, weil das konntest du nicht wissen.
Musste ich aber daran denken, an unser Stimme.
Dass sich die Ereignisse da überschlagen. Und hättest du wissen können, aber.
Ja, also ja,
klar.
Falsch halt einfach.
Dein Tipp war Finale Millwall gegen Southampton. Sieger Southampton. Das Finale war dann Hull City gegen Middlesbrough, wo Hull City in der 95. Minute das 1-0 macht und hochgeht. Und ich sage, du konntest das nicht wissen, zumindest eine Hälfte des Tipps ist raus, Southampton. Es gab ja dann so ein bisschen den Skandal um den deutschen Trainer Tonda Eckhardt.
Den jeder kennt.
Den ich vorher schon häufig dran gedacht.
Kantos von Gut Fernsehen.
Der seinen Praktikanten zum Training vom Halbfinalgegner Middlesbrough geschickt hat und das hat filmen lassen, was in gewissen zeitlichen Grenzen illegal ist.
Großartig.
In England. Dann ist der Kollege Praktikant aufgeflogen und wurde des Trainingsgeländes verwiesen, hat dann schnell sein LinkedIn-Profil gelöscht, damit er nicht mit dem Verein in Verbindung gebracht werden kann. Es ist aber trotzdem aufgeflogen, auch dass...
Wirklich? Das ist aufgeflogen dann?
Auch dass das schon bei zwei anderen Spielen vorgekommen ist im Laufe der Liga. Es gab ja dann so WhatsApp-Verläufe mit, der Trainer ist hochzufrieden mit dir, du bist eine Legende. An den Praktikanten von hochrangigen Mitarbeitern und die Championship hat dann Southampton ausgeschlossen vom Wettbewerb und deswegen ist dann eben Middlesbrough ins Finale gegangen.
Das kann er sich dann auch ins LinkedIn-Profil schreiben.
Er kriegt aber eine zweite Chance, dass er bleibt Trainer in Southampton nächstes Jahr.
Ja gut, das ist ja, hat er gesagt, er hat davon nichts gewusst eigentlich?
In der Zwischendrin war das seine Strategie, ja.
Schön den Praktikant als Bauernopfer vorschieben. Ja, so ist es dann.
Ich sag mal, wenn man Championship ausklammert, hast du 5 von 6. Also stark.
Ja, würde ich sagen. Aber es war natürlich auch, ihr könnt es gerne nachhören, war natürlich auch extrem gut hergeleitet und bombensicher eigentlich. Also da hatte ich ihm jetzt wenig Sorgen gemacht.
Ich habe dich nicht umsonst als Mr. England im Gegenpressing-Podcast angekündigt dazu.
Es war im Prinzip das geballte Wissen von FIFA 17 bis 19.
Und noch ein paar Fußballmanager.
Und so vereinzelte Dokus. Und dieses Gemisch, hochexplosiv. Ja, Krise beim FC Southampton und Krise auch woanders. In der Schweiz gibt es eine Krise und Jonas, erinnerst du dich noch so an früher, an deine aktive Zeit? Da gab es ja dann auch mal so, ja, es soll mal vorgekommen sein, dass eine Mannschaft gedacht hat, boah, das nächste Spiel wäre echt wichtig und da wäre es doch gut, wenn wir da irgendwie vielleicht Verstärkung kriegen, aber jetzt ist das Transferfenster schon zu, ja, da können wir einen irgendwie, wie könnten wir das lösen? Wie hat man
Vertragsamateur.
Ja, oder auch jetzt so Stichwort Pass.
Ja gut, mal mit einem anderen Pass aufgelaufen, ne?
Soll's gegeben haben, munkelt man.
Gerüchteweise.
Ja. Und was Ähnliches wurde jetzt auch dem Schweizer Fast-Spitzenclub FIFA FC
oh Gott.
Zum Verhängnis. Mhm. Denn der FIFA FC ist tatsächlich die offizielle Firmenmannschaft der FIFA und die spielt in so einer im Zürcher Regionalfußball quasi, spielen die in einer Runde mit. Und jetzt ist aber so, es gab einen heftigen Punktabzug und ich spiele jetzt nur noch in der Trostrunde. Was ist passiert? Also es war tatsächlich so, sie haben einen Neuzugang gehabt, mehr oder weniger Neuzugang. Aber
Gianni Infantino gut gescoutet.
Aber keiner wusste, dass es ein Neuzugang ist, sondern der lief halt mit unter einem anderen Namen auf und war auch gut. Blöd war nur, dass der auch, sagen wir mal, zusätzlich zu seiner spielerischen Klasse auch ein eher ungezügeltes Temperament hatte. Und der hat dann in einem Spiel den Gegner umgehauen, also mit Fäusten. Dann gab's massive Tumulte, Schlägerei und Polizeieinsatz. Und Ende vom Lied war, der Spieler wurde für 2 Spiele gesperrt, der Trainer, für 2 Jahre, sorry, gesperrt, der Trainer auch. Punktabzug und Geldstrafe. Und bei diesem Verfahren kam eben raus, dass er gar nicht spielberechtigt war. Und jetzt wurde dann eben der FIFA FC mit diesem Punktabzug belegt und läuft jetzt nur noch in der Trostrunde auf. Und die Pointe an dem Ganzen ist, dass, also Medienanfragen hat natürlich der Verband oder die Mannschaft natürlich unbeantwortet gelassen, aber die Pointe an dem Ganzen ist, dass auf den Trikots vom FIFA FC steht drauf,
Fair Play.
My game is Fair Play.
Ja.
Ja, fand ich großartig, dass auch die Großen, auch da gibt's, baut mal jemand Scheiße. Soll man ja gar nicht denken, dass die auch mal Dreck am Stecken haben, die Großen.
Hat sich niemand gewundert, dass Lionel Messi da unter einem anderen Pass aufgelaufen ist.
Naja, wenn er halt einem eine donnert, dann ist halt schwierig. Also danach sagt dann wahrscheinlich der Trainer, Junge, also du musst so echt nicht viel machen, du sollst 3 Tore schießen, einfach deine Fresse halten. Ja, der hat mich provoziert. Aber ist auch ein gutes Zeichen, weil das heißt ja auch gegen vermeintlich solche Mannschaften wird durchgegriffen. Da sehen wir bestimmt jetzt auch eine Veränderung, was so Financial Fairplay angeht und so. Da wird jetzt bestimmt auch gegen die Großen durchgegriffen. Ich denke, das war der Präzedenzfall, den es da gebraucht hat.
Ich hoffe, das sind Gianni jetzt mal Fragen bei einer Pressekonferenz. Was ist da los?
Ich stelle mir das so vor wie bei diesen Spiegel-TV-Dokus, wo die da immer so von der Seite so, wo man die nicht in der Kamera sieht, aber sie von der Seite so reinblögen. Ja, ja, wie war das jetzt hier mit dem Mord an iTouch? So, sag ich nichts zu. Und dann blögt so einer von der Seite, ja, was ist jetzt mit FIFA FC, Gianni? Vielleicht weiß er ja auch nichts davon. Du hast noch was dabei?
Ich habe noch was dabei. Einfach nur, um die Chronistenpflicht zu erfüllen. Ich habe es ja schon geschrieben auf Discord. Endlich, muss man sagen, endlich, viel zu spät. Wir haben alle lange drauf gewartet, wird der erste deutsche Fußballverein auf Mallorca gegründet. FC Germania Mallorca. Von Liga 10 in La Liga soll es gehen mit Trainer Thorsten Casalalegert. Ich freue mich drauf, das Projekt hier weiter zu begleiten mit dir.
Ja, es hat einen ganz, 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 ganz unangenehmen Anstrich, das alles. Also, und damit meine ich nicht nur das Wappen, das auch wirklich echt, also so grenzwertig, echt wirklich, boah. Aber ja, ich freue mich total, das mit dir zu begleiten. Natürlich äußerst wohlwollend, logisch. Und vielleicht gibt es ja dann noch mal ein paar Freikarten.
Na, ich sag mal, Tim Toupé macht Werbung dafür. Es gibt schon über 700 Bewerbungen auf Insta als Spieler zu starten. Also Erfolgsprojekt.
Nee, da werden auch keine fadenscheinigen halbseitigen Influencer da dann irgendwie so mitkicken wollen und so.
Nein.
Ich denke, das wird total seriös geführt. Und sicher auch langfristig angelegt.
Naja, und für Casalla erste Auslandsstation, ne? Nach seinen Erfolgen beim FC Remscheid unter anderem. Jetzt zu Recht auch mal einen Sprung gewagt.
Nachhaltig auch die Westfalenliga geprägt, muss man sagen.
Ist so.
Und da denke ich mal, kann er die ganze Erfahrung natürlich auch da mit einem in den ganzen Rucksack an Erfahrung da sicherlich einbringen. Kommen wir zu was ähnlich Schönem noch zum Abschluss vom Intro. Tatsächlich eine wirklich schöne Meldung. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Hast du den Eklat und die, wie soll ich sagen, den Führungsstreit beim FC St. Gallen mitbekommen?
Nee.
Und das ist eigentlich, ich erzähle gleich, wie es dazu kam, das ist so vielleicht vorneweg für mich wirklich ein schöner Fall. Berichte ich ja auch immer gerne oder möchte immer gerne das nochmal hervorheben, wenn Fan Engagement auch wirklich was bewegt, weil ich finde, das muss immer auch deutlich gemacht werden, dass Fan-Engagement auch wirklich was bewerkstelligen kann, wenn es gut gemacht ist und auch konzentriert. Und zum Beispiel hatten wir das ja jetzt bei verschiedenen Fan-Protesten schon, wo dann auch wirklich was passiert ist. Zuletzt ja bei der Regionalliga-Reform. Und in der Schweiz ist ein bisschen anders gelagert, weil es sehr, sehr konzentriert auf einen Verein war. Aber dennoch, finde ich, kann man da so eine positive Botschaft rauslesen, wenn man das nur möchte. Und zwar, was ist passiert? Der FC St. Gallen hat tatsächlich, es ist ja in den letzten 10 Jahren, würde ich sagen, ein relativ erfolgreicher Verein in der Schweiz. Hat zwar nichts gewonnen, aber die waren davor, sagen wir, eher unteres Mittelmaß und haben es wirklich geschafft, so in den letzten 10 Jahren da enorm erfolgreich zu sein und teilweise auch knapp an der Meisterschaft vorbei. Leider nichts gewonnen, aber wirklich sehr nachhaltig gewirtschaftet, alles auf soliden Füßen, sehr regional. Und die haben eben das vor allem dadurch geschafft, dass die wirklich das, was die TSG Hoffenheim vor 20 Jahren behauptet hat, sie sind ein Verein aus der Region, wollen auf regionale Talente setzen. Das hat der FC St. Gallen wirklich gemacht, hat da ein riesiges Netzwerk aufgebaut und ist so in der Ostschweiz wirklich der Verein. Haben da wirklich auch der Präsident, Matthias Hüppi heißt der, der ist da so das Gesicht des Ganzen und der ist wirklich über die Dörfer getingelt, der war sich für nichts zu schade, hat das wirklich von Grund auf aufgebaut und der ist unglaublich verankert in der Region, der Verein.
Und die waren doch dieses Jahr auch, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe, irgendwie Zweiter, Dritter rum, ne? Also relativ weit oben dabei.
Ne? Genau, die sind Zweiter geworden und wären Meister geworden, wenn sich diesen Überraschungsmeister aus Thun gegeben hätte, dann wären es die geworden und eben waren jetzt aber tatsächlich im, wie der Schweizer sagt, Cup-Final, also im Finale des Schweizer Pokals und haben dagegen einen Zweitligisten gespielt und damit waren sie schon vorne im Finale im Prinzip dem Titel schon relativ nahe und das hat große Euphorie ausgelöst, weil die seit über 20 Jahren keinen Titel mehr gewonnen haben und das war einfach so die, sollte so die Krönung sein für die ganze Arbeit, die dazu geleistet wurde. Tatsächlich haben sie den Titel auch geholt und im Interview nach dem Spiel direkt wurde eben auch der Präsident gefragt, wie es ihm so geht und dann hat der so ein bisschen kryptisches Interview gegeben, so im Sinne von, ja, es sei jetzt alles toll und er versteht nicht, wie man in so einem Moment das alles kaputt machen will und also wie man da jetzt so reingrätschen kann, wenn da alles läuft, das ist ihm, man muss doch schauen, was das Beste für den Verein ist und keiner hat so richtig verstanden, was er eigentlich sagen will und dann kam raus, dass in den Wochen zuvor gab es so ein paar so Großaktionäre, die den Präsident stürzen wollte und so einen Putsch machen wollte und den Verwaltungsrat quasi für sich einnehmen. Unter anderem auch Marvin Hitz sollte einen Sitz im Verwaltungsrat dann übernehmen. Und das lief so alles im Hintergrund. Und dieser neue Verwaltungsrat, die haben auch schon verkündet, ja, sie machen das jetzt, obwohl da noch gar nichts offiziell war und wollten da eben so Druck aufbauen. Und das ist eben, ja, hat enorm für Aufruhr gesorgt. Und dann gab es da über die nächsten 2-3 Tage ein Riesending. Und man muss sich vorstellen, sogar der SRF, also der Schweizer Rundfunk, hat darüber auch berichtet und Sondersendungen und alle großen Tageszeitungen. Also es war ein Riesenthema dort. Und das Ende vom Lied, das kann man schon vorwegnehmen, ist, dass der Matthias Hüppi und seine Leute, die sind geblieben, die konnten sich durchsetzen und haben das vor allem geschafft, weil diese tatsächlich, im Prinzip wie in Cottbus, die gesamte Region sich wirklich hinter diesen Präsidenten gestellt hat, weil die ja gesagt haben, das ist unser Mann, der hat das hier alles groß gemacht, das kann nicht sein, dass jetzt hier quasi die Wirtschaft kommt und den Sport kaputt machen will, nur weil sie selber die Macht übernehmen wollen. Und da haben dann eben nicht nur das war dann besonders bemerkenswert, weil nicht nur die Ultras, die waren sowieso sofort hinter dem aktuellen Präsidenten, haben gesagt, das wollen sie nicht. Aber auch ein Großteil von Sponsoren hat gesagt, nein, machen wir nicht mit. Sogar die Kantonsregierung von St. Gallen hat sich offiziell eingeschaltet. Und unglaublich viele so Kleinaktionäre und Dauerkarteninhaber haben gesagt, sie geben alles zurück. Wenn das passiert, machen sie nicht. Und das hat so viel Druck ausgelöst, dass dann irgendwann nach ein paar Tagen dieser Putschversuch offiziell abgeblasen werden musste und die gesagt haben, ja gut, so macht das keinen Sinn, weil wir würden hier einen Scherbenhaufen übernehmen. Das macht für uns dann ja irgendwo auch keinen Sinn. Und am Ende bleibt dann, keiner weiß, warum das überhaupt angezettelt wurde, weil man hätte es wissen können, was das auslöst. Und die positive Botschaft, die ich daraus genommen habe, ist, dass es wirklich, wenn du es schaffst, dass du einen Club, so eine Identität aufgebaut hast, wo Ultras, normale Fans, aber auch Sponsoren und so, die auch Geld bringen, wenn die aus irgendeinem Grund auf einer Seite sind, dann ist es eigentlich eine super Sache. Dann kann es nur eine gute Sache sein, wenn die sich hintereinander zusammen versammeln. Und wenn das dann auch noch dazu führt, dass das gewünschte Ergebnis eintritt, dann muss ich sagen, ist es für mich Balsam für die Fanseele und gibt mir so wieder ein kleines Fünkchen, ein kleines Stück des Glaubens an das Gute im Fußball zurück.
Ja, voll gut. Also richtig, richtig gut, dass das geklappt hat. Ich meine, gerade wenn sozusagen der Weg jetzt ja auch bis zum ersten Titel seit 20 Jahren geführt hat, wäre es ja auch wirklich hanebüchen in der Situation, das zu machen. Ich hoffe dann für St. Gallen, dass es nächstes Jahr auch noch gut läuft, weil das wäre dann, ne, so, wenn jetzt nächstes Jahr so der Peak überschritten, es wird nach unten gehen, ne?
Du meinst dann, so aufgehoben ist nicht aufgeschoben, aufgeschoben
ja,
ist nicht
genau aufgehoben. So, ne? Dann dreht sich die Stimmung ja vielleicht nochmal. Aber ja, richtig cool. Also auch dieses Bündnis, was sich geschlossen hat, was du gesagt hast, Sponsoren, Fans, Ultras, die Regierung des Kantons, dass da viele einfach sich auch hinter versammelt haben, ist ja richtig gut.
Ja, und eben, das ist wie ein Essen, das nur aus Zutaten besteht, die man mag. Das kann dann am Ende gar nicht schlecht sein und ja, gibt uns einen kleinen Funken Hoffnung zurück.
Kommen wir zu Wer bin ich? Und hab wieder was Schönes zusammengestellt. Bin gespannt, wie du dich schlägst. Und dann gehen wir mal rein mit dem ersten Spieler. Ich habe zusammengespielt mit Holger Geismeier.
Hör auf jetzt.
Frank Greiner.
Sag mal.
Und Holger Ballwanz.
Du bist doch nicht mehr zu helfen.
Ich habe zusammengespielt mit Holger Geismeier, Frank Greiner und Holger Ballwanz. Bin ich Dorinel Mundianu, Charles Akonor oder Toni Lass es polstern? Bin ich Dorinel Mundianu, Charles Akonor oder Toni Lass es polstern?
Also erstmal hast du einen kompletten Schraube locker.
Ich weiß jetzt nicht, wo irgendwie die
Mutter. Schärfe herkommt, das kann ich dir sagen.
Stehe nicht. Gegen wen von den sechs hast du jetzt was?
Apropos mit der Schärfe, mir war das nicht bewusst, das ist so eine schöne Floskel, wo ich weiß jetzt nicht, wo die Schärfe herkommt. Mir war gar nicht mehr bewusst, dass es ja aus diesem Waldi Hartmann-Rudi Völler-Interview kommt.
Ja? Yeah?
War mir nicht mehr bewusst. Und dann muss ich sagen, wahrscheinlich selbst die treuesten, die genauso dumme Idioten sind wie wir und die diese Namen überhaupt kennen, selbst die schalten jetzt ab, Jonas. Aber das nur vorneweg.
Also ich habe beim Erstellen dieser Reihe auch schon drei Hefeweizen getrunken.
Also wir bleiben mal sachlich. Das sieht man ja ähnlich, ich bin ja gerne sachlich. Also Holger Geismeier, boah, hätte ich irgendwie so die Köln-Ecke aufgemacht. Frank Greiner hätte ich nach Wolfsburg verfrachtet, Holger Ballwanz auch. Ansonsten ist da ganz viel Blindflug dabei. Dorinel Munteanu würde zumindest zu Wolfsburg passen. Charles Akonor auch. Munteanu könnte sogar sein, dass der in Köln war. Und Polster war definitiv in Köln. Jetzt würde ich da, das ist jetzt so meine Grenze, die ich da ziehe. Köln, zwischen Köln und Wolfsburg entscheidet sich der große Fußball. Also, ich habe gespielt mit Geismayer, Greiner, Balwans und bin Munteanu Akonor Polster. Also Munteanu könnte es sein. Nach allem, was ich vorhin gesagt habe, dürfte es Polster nicht sein, weil er meines Wissens nicht in Wolfsburg war. Da würde ich den mal rausschmeißen. Akonor, glaube ich, war ja in Wolfsburg. Ich verwechsel den aber auch natürlich immer mit Akpobori, aber Akonor waren, glaube ich, auch beide in Wolfsburg. Munteanu ist natürlich auch wieder so ein Plug-and-Play-Spieler, der könnte auch so bei zwei, drei anderen Vereinen noch drin sein, wo Geismayer natürlich auch überall gewesen sein könnte. Deswegen, um's abzukürzen, ich habe alles hergeleitet, was ich herleiten kann und gehe mit Dorinel Munteanu.
So, und warum beschwerst du dich denn vorher? Du hast alles richtig hergeleitet, ist das richtige Ergebnis.
Funny da.
Warum beschwerst du dich denn vorher immer? Ich meine es doch nur gut mit dir. Ist natürlich.
Der letzte Satz hätte dann einfach nicht sein müssen, zum Beispiel. Das ist einfach gelogen. Aber ja.
Holger Geismayer hat mit Dorinel Munteanu in Köln gespielt und Frank Greiner und Holger Ballwanst mit Dorinel Munteanu in Wolfsburg.
Geil. Stark. Akonor schon aber auch Wolfsburg gewesen, war das schon eine Fährte. Ja. Ja, musste eigentlich Wolfsburg gewesen sein, weil Polster konnte es nicht sein und dann willst du ja eine Fährte legen und dann musste er bei genau. Wolfsburg sein.
Sehr gut, 1-0. Machen wir weiter mit dem nächsten. Ich habe zusammengespielt mit Slatko Junuzovic. Alter. Erwin Skelar.
Machen wir jetzt die Balkan-Variante von dem gerade eben, oder was?
Und Solomon Okrovonko. Ich habe zusammengespielt mit Slatko Junuzovic, Erwin Skelar und Solomon Okrovonko.
Also.
Bin ich. Yannick Westergaard. Ashkan Dejaga. Oder Gerhard Tremmel? Bin ich Yannick Westergaard, Ashkan Dejaga oder Gerhard Tremmel?
Also die letzten drei sind erstaunlich zugänglich, wenn man sich die ersten drei anschaut. Slatko Junus, also Westergaard war in Gladbach und Hoffenheim. Auch erstaunlich tiefliegende Karriere danach gemacht für das, was man eigentlich so gedacht hat, was da kommt. Oder Westergaard? Hat man gedacht, dass der besser wird. Naja.
Ja, das stimmt.
Dejaga natürlich Wolfsburg auch. Und wo war denn der noch? Hertha. Ah, der war noch bei so ein, zwei vielleicht kurz, aber auf die zwei würde ich jetzt mal eingrenzen. Tremmel war bei Unterhaching. Und bei Swansea, und da wird es dann auch danach schon dünn, war der in Nürnberg? Boah, nee, glaub nicht. Also Slatko Junuzovic, ich muss gerade nach einem Gesicht suchen. Ich habe mit Kuzmanovic gerade, aber das ist er nicht. Slatko.
Der Kuss.
Oder wie Markus Babbel gesagt hat, der Kuss.
Der Kuss.
Slatko Junuzovic. Ah, Junuzovic. Hier, Wunderwutzi, Bremen. Jetzt habe ich ihn. Ja, Sichi. Ah, Westergaard war ja auch in Bremen. Ah, ja. Erwin Skelar, Frankfurt-Bielefeld und Okrovonko. Das ist ja wirklich, das ist ja wohl absolute Frechheit, da sowas reinzuwerfen. Ich glaube auch irgendwas mit Hertha. So, Dejaga, Junuzovic sehe ich nicht. Skelar, Frankfurt, könnte sein, dass Dejaga irgendwie so drei Spiele für Frankfurt gemacht hat. Okrovonko, Hertha, könnte passen. Westergaard, Junuzovic, Bremen. Skelar sehe ich tatsächlich gar nicht. Ich glaube auch irgendwie eine halbe Generation Unterschied. Tremmel, Junuzovic könnte gerade noch sein. Skelar, Tremmel kann natürlich überall gewesen sein. Okrovonko, dadurch, dass ich gar keine Ahnung habe, boah, ist auch nie einfach. Junuzovic war, glaube ich, nur in Bremen. Und damit kann es eigentlich fast nur. Ich sage Yannick Westergaard.
Falsch.
Das ist der Tremmel Ösi. Gerhard Tremmel. Richtig. Ist der Ösi?
Nein.
Wo hat der mit Junusovic gespielt?
Bei Werder
Bremen. Tremmel war bei Bremen. Siebter Torwart, oder?
Also hier habe ich wirklich tief in die Trickkiste gegriffen. Gerhard Tremmel hat mit Salomon Okrowonko bei Hertha BSC zusammengespielt.
Aber ich hatte sogar, ja.
Mit Erwin Skela in der Region in Cottbus.
Mhm.
Und mit Zlatko Junusovic bei Werder, wo er in der Saison 2016-2017 nochmal zweiter Torwart hinter Felix Wiedwald war.
Wow, auch lange nicht gehört den Namen. Ja, Gerhard Tremmel haben wir, glaube ich, auch schon öfter, der war schon öfter Opfer hier in bei Wer bin ich? Und der hat ja auch, glaube ich, einen sehr, sehr langen Wikipedia-Eintrag, was die...
Der hat 20 Vereine in Deutschland, den kann man immer mal mit reinwerfen.
Auch ein deutscher Ibrahimovic. Nee, warte, wen haben wir immer?
Ja.
Ich, Ibrahimovic und nochmal einen haben wir immer gehabt. Doch, ich glaube Ibrahimovic. Ja, bei Okoronko war es halt so, das ist so ein bisschen wie... Wenn in der Kreisliga so ein Hochbegabter auf so einen Bauer zurennt und Mords die Tricks macht, aber der Bauer weiß gar nicht, dass der ja gerade einen Trick macht. Also der erkennt den Trick gar nicht und kann deswegen auch nicht drauf reinfallen. Und ein bisschen war es bei mir bei Okoronkwo so, weil dadurch, dass ich überhaupt keine Ahnung hatte, weiß nicht mehr, wie der aussieht. Naja, okay.
Ja. 1-1. Jetzt geht's um den Sieg. Und da habe ich auch nochmal was Schönes mitgebracht. Ich habe zusammengespielt mit Darius Wosch, Carsten Baumann und Marc Arnold. Ich habe zusammengespielt mit Darius Wosch, Carsten Baumann und Marc Arnold. Bin ich René Tretschok, Thomas Zichon oder Christian Timm? Bin ich René Tretschok, Thomas Zichon oder Christian Timm?
Das ist fies. Ich habe schon einen Favoriten, aber ich versuche es nochmal herzuleiten. Also, Wosch haben wir Bochum und ich meine auch, dass der bei Hertha kurz noch war. Und das könnte nämlich der Trick sein. Baumann auf jeden Fall Köln und ich dachte auch eben Hertha. Marc Arnold habe ich bei Stuttgart und klingelt auch irgendwas mit Hertha. Und wenn es um Hertha geht, da ist natürlich René Tretschok dann extrem interessant. Thomas Zichon, der ich nach Köln verfrachte, das wäre die Carsten-Baumann-Schiene. Christian Timm ebenfalls Köln, auch die Carsten-Baumann-Schiene. Und bestimmt hat Marc Arnold mit Zichon oder Timm auch noch irgendwo bei Osnabrück rumgefiedelt. Deswegen sage ich aber trotzdem René Tretschok.
Stark, ist richtig. Auch wenn die Herleitung...
Lücken hat.
Spannendes. René Tretschok hat mit Darius Wosch bei der Hertha zusammengespielt.
So, reicht doch.
Mit Carsten Baumann beim FC in Köln, weil Carsten Baumann nicht bei der Hertha war, sondern neben dem FC noch in Dortmund.
Sagt er, dass Carsten Baumann in Köln war?
Und mit Marc Arnold beim BVB.
Ah, war Marc Arnold auch beim VfB?
Nee, aber bei der Hertha.
Auch hier, der mit den pinken Schuhen rennt auf mich zu, macht viel Übersteiger und ich weiß gar nicht, was er eigentlich von mir will.
Herzlichen Glückwunsch, stark, stark, war nicht einfach.
Das war wirklich nicht einfach. Und am Schluss natürlich noch das Glück des Dummen gehabt. Aber.
Aber du willst ja immer Mittelmaß, ich greife jetzt immer in die Mittelmaß-Schublade.
Oh, wir haben Breaking News. Es ist soweit, unser Miroslav Klose ist nicht mehr der Rekord-WM-Torschütze aller Zeiten. Lionel Messi hat in der fünften Minute der Nachspielzeit sein zweites Tor am heutigen Tag geschossen und ist damit meines Wissens nach ist das ab sofort Rekord-Torschütze bei einer WM mit 18 Toren. Wenn ich mich nicht täusche. Und das ist natürlich hoch verdient und es ist vermutlich auch so, dass das nicht das letzte gewesen sein wird. Und ich finde es absurd, dass der jetzt ja alle argentinischen Tore geschossen hat, wenn ich da auch richtig informiert bin bei dieser WM. Wir haben jetzt erste 3-0 gewonnen, hat er alle gemacht. Jetzt 2-0 alle gemacht. Hat also 5 Tore bei der WM geschossen. Da freut sich auch ein Cristiano Ronaldo.
Er war, glaube ich, mit dem ersten Tor schon Rekordtorschütze. Da hat er 17.
gemacht. Ah, war er da schon? Ich dachte, er hätte er gleich gezogen.
Nee, das glaub Klose hat er auch 16. Mit dem dritten im letzten Spiel hat er gleich gezogen, meine ich.
Jedenfalls herzlichen Glühstrumpf. Wir bleiben im Schwerpunkt auch beim Thema Nationen, mittelbar WM, und es geht aber so ein bisschen um was Größeres. Es ist nur ein Thema, das jetzt bei der WM eben an Prominenz gewonnen hat. Auslöser für mich war ein extrem interessanter Artikel im 12-Magazin, das, und ich sage bewusst das Schweizer Fußballmagazin. Extrem interessanter Artikel.
Ist das wie die 11 Freunde?
Das möchte ich nicht sagen, dass es wie die 11 Freunde ist, es wird dem nämlich nicht gerecht, aber es ist das Schweizer Fußballmagazin. Und lohnt sich auf jeden Fall auch zu abonnieren, kann man auch nach Deutschland bestellen, soweit ich weiß, und ist tatsächlich auch für Nicht-Schweizer immer mit interessanten Artikeln bestückt. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und dort war ein Artikel drin, der mich auf so ein Thema gebracht hat, das mir vorher nicht bewusst war, nämlich, dass so ein bisschen das klassische Konzept von Nationalmannschaften möglicherweise ausgedient hat in der Zukunft, beziehungsweise vielleicht ein bisschen veraltet ist. Wie kommt man da drauf? Also, wir hatten es ja vorhin auch schon bei der aktuellen WM, gab es überraschend viele Überraschungspunktgewinne, auch Erfolge. Und es ist so, dass einige dieser Länder, die diese Erfolge da gefeiert haben, tatsächlich aus Spielern, also die Mannschaften aus Spielern zusammengesetzt sind, die teilweise noch nie im Ausbildungssystem dieses Fußballverbands drin war. Das klingt jetzt sehr abstrakt. Konkret bedeutet das, dass ja gerade kleine Nationen schauen, okay, wer hat denn Wurzeln, wer hat eine Oma, blöd gesagt, die aus Haiti kommt? Da spielt einer in der zweiten deutschen Liga, den fragen wir mal. Der wird in der deutschen Nationalmannschaft sicher nicht spielen, keine Chance haben. Den fragen wir nochmal, ob der für Haiti spielen will. Und genau. Und oft passiert das dann auch. Und diese sogenannte Diaspora gibt es ja von ganz vielen Ländern. Und ich kann dir mal kurz bei den aktuellen WM-Teilnehmern den Anteil der Diaspora-Spieler aufzählen. Anteil ist hier so gemeint, man kann es nur auf die WM-Quali ist es gemünzt, aber die Kader werden ungefähr ja ähnlich sein. Und der Anteil der Spieler, die in ihrer, die ihre fußballerische Ausbildung in einem anderen Verband absolviert haben. Bei Curaçao sind wir da bei 100%, also kein einziger Spieler, der in der WM-Quali für Curaçao eingesetzt wurde, wurde im Curaçao, im Verband von Curaçao ausgebildet. Bei Haiti sind es 79%, bei Kongo sind es auch fast 79%, Kap Verden 77,8%, Algerien, klar, in Frankreich, 68%, Bosnien 67%, Marokko 65%, Elfenbeinküste sind es auch immerhin noch die Hälfte, Tunesien auch, Irak auch, und auch sogar in der Türkei sind es 38%. Die nicht dort ausgebildet werden. Und das sind jetzt schon, waren schon eine ganze Menge Länder, und du hast gesehen, gerade die Top, in Anführungszeichen, Nationen in der Kategorie, Curaçao, Haiti, Kongo, Kap Verden, das sind genau die, die, sagen wir mal, bei den vorherigen Weltmeisterschaften wirklich ja gar keine Rolle gespielt haben und sich auch alle zum ersten Mal qualifiziert haben. So, jetzt kann man natürlich sagen, also bei diesem Ganzen ist auch keine Wertung dabei, das ist erstmal eine Feststellung. Bei mir war das so gar nicht bewusst, dass es so extrem ist. Und jetzt ist eben die Frage, wie kam das dazu? Und es ist wohl so, dass es eben, also es gibt eine Unterstellung. Die Unterstellung ist, dass diese Verbände gezielt eben sozusagen die Infrastruktur von anderen Ländern nutzen, weil es günstig ist. Also, ich sage jetzt in An- und Abführung nutzen, ja. Wenn jetzt immer der algerische Verband sagt, ja, ist ja gut, wenn da in Frankreich kriegt der eine super Ausbildung, und wenn der 17 ist, fragen wir den, wofür Algerien spielt. Da gucken wir da, und dann, die sind dann immer noch gut genug für Algerien, vielleicht nicht gut genug für die Equipe Tricolore,
Du meinst Le Bleu?
Entschuldigung, das passiert mir immer wieder. Und genau, also da ist dann quasi, das kannst du ja nicht bewusst steuern, aber du kannst es zumindest ja davon profitieren aktiv. Und da gibt es eben Länder, die machen das mehr und Länder, die machen das weniger. Und eigentlich war das eben so, es wurde zusätzlich noch befeuert dadurch, dass die FIFA-Regularien gelockert wurden. Früher war es ja so, dass du, sobald du ein A-Nationalspiel gemacht hast für den Verband, darfst du nicht mehr wechseln. Das wurde insofern gelockert, dass du, glaube ich,
ein Pflichtspiel, meine ich.
Ja, genau, aber inzwischen ist es so, nicht mal, nicht das ist es, sondern du darfst bis zu 3 machen, bis du 21 bist oder so und darfst dann immer noch wechseln. Also wirst du ein bisschen ans Alter jetzt gekoppelt, was natürlich dieses Modell, sage ich jetzt mal, noch viel mehr angekurbelt hat, weil du länger Zeit hast. Und natürlich auch die Jungs mit 20 dann wissen ungefähr, ob sie es in welchem Verband sie es packen würden und in welchem nicht.
Ja.
Und können dann aber immer noch wechseln. Und bisher war eigentlich so der Königsweg, den man gesagt hat, ey, wenn deine Nationalmannschaft besser werden soll, dann ist es wichtig, dass du anfängst, zuerst deine eigene heimische Liga zu stärken, ordentliche Gehälter zu zahlen, einen guten Wettbewerb zu schaffen, für die Jugendspiele eine gute Ausbildung zu machen. Und es gibt Länder, die haben das gemacht, Nigeria, Kamerun, auch andere Nationen, gerade in Afrika. Und wenn man jetzt sich aber mal anschaut, wo die gerade sind und wer sich jetzt aber dafür qualifiziert, dann merkt man, dass das offenbar nicht aufgegangen ist, weil zum Beispiel Nigeria, Kamerun vergleichsweise wenig auf diese Diaspora-Spieler setzen und die auch nicht gezielt ansprechen. Also die gehen nicht auf, auf Tour und fragen an und suchen gezielt, oh, wer hat denn noch Wurzeln aus Nigeria oder Kamerun? Dann fragen wir mal. Sondern die haben wirklich versucht, das über die heimische Liga auch so ein bisschen anzukurbeln und hat aber offensichtlich leider nicht funktioniert. Das ist natürlich ziemlich desillusionierend, wenn du das eigentlich so gesund machst und die heimischen Ligen sind gut, da gibt es einen Wettbewerb, da werden gute Gehälter gezahlt und wenn du jetzt nach Curaçao, Haiti, Kongo oder Kap Verden schaust, da sind die Ligen quasi nicht existent. Es sind maximal, wenn überhaupt, semiprofessionelle Ligen und spielt aber auch keine Rolle, weil ja keiner von denen in der Nationalmannschaft spielt. Henne-Ei. Genau. Und was jetzt natürlich passiert ist, dass solche Nationen wie die genannten, die das mit diesen Diaspora-Spielern schaffen, zu solchen Turnieren zu kommen, die kriegen natürlich dann, Stichwort Schere, kriegen natürlich gute Preisgelder, die natürlich nicht dafür verwendet werden, die heimische Liga aufzubauen, zu stärken und den Nachwuchs zu stärken, sondern du wirst ja eher dazu bestärkt, diese Taktik weiterzufahren und du hast halt jetzt mehr Geld. Und das ist natürlich schwierig, weil du heutzutage über soziale Medien und Ähnliches hast natürlich super easy Zugang zu so Leuten. Teilweise bieten die sich wohl auch selber jetzt schon mittlerweile an. Und das ist natürlich für so nachhaltigen Aufbau von einem Fußballverband natürlich extrem kontraproduktiv, dass da solche Erfolgserlebnisse gibt. Mhm. Wie, wenn du das so hörst, was sind da so deine ersten Gedanken?
Also ich finde den Vergleich schwierig zwischen jetzt beispielsweise Curaçao, Kap Verden und Kamerun, Ghana. Weil, also es ist ja so ein bisschen so, dass das immer noch so Nachwirkungen sind der europäischen Kolonialzeit, ne? Weil das sind ja die Länder, wo die dann ihre Ausbildung in der Regel genießen, ne? Also Curaçao in Holland, Kap Verden in Portugal, ne, wo dann ja, was ja quasi der Verein oder der Verband ist, der die Spieler dann ausbildet, von dem sie dann zurückgehen. Und die Frage ist natürlich, ob man klar gerade in diesen kleinen oder auf diesen kleinen Inseln einen wirklichen Ligabetrieb hinkriegen würde, um selber auszubilden, ne, so wie das ja offensichtlich Kamerun beispielsweise macht. Da würde ich mal ein Fragezeichen dran machen. Also für alle von den Ländern, die du eben aufgezählt hast, die viele Spieler in Anführungsstrichen fremd ausbilden lassen, so möchte ich es mal nennen, und dann irgendwann zurückholen, gibt es ja Gründe. Ne? Also die Spieler, die beispielsweise in der Türkei dann spielen, sind ja häufig Menschen, die in Deutschland ausgebildet wurden, durch die Gastarbeiterhistorie. Und da wird es so sein, dass die dann irgendwann zum Schluss kommen, entweder sie fühlen sich doch eher der Türkei zugehörig oder sie schaffen es halt in der deutschen Nationalmannschaft nicht oder trauen sich das nicht zu. Im Irak ist das, glaube ich, nochmal ein ganz eigenes Problem mit den schwierigen Verhältnissen da vor Ort, mit dem Bürgerkrieg, der jetzt schon lange da ist und so. Also da, ich glaube, jedes Land hat da so ein Einzelschicksal, in Anführungsstrichen, warum das so ist. Und ich glaube aber, dass der Weg, den Ghana, Kamerun und auch andere Nationen in Afrika gehen, die ein größeres Land sind, glaube ich, auf lange Sicht schlüssiger ist, da selber rein zu investieren, selber auszubilden, als das, dass man immer in Anführungsstrichen auf das zurückgreifen muss, was woanders nicht gebraucht oder gewollt wird. So möchte ich es mal ausdrücken.
Das glaube ich auch. Es ist halt die Frage, wie viele von den Nationen, die das gemacht oder die Verbände, die das gemacht haben, da jetzt auch durchhalten. Ja, weil die Verlockung ist natürlich groß und gerade wenn du so größere, beispielsweise afrikanische Länder wie Nigeria oder Kamerun anschaust, die hätten es auch, glaube ich, relativ leicht, gerade Kamerun mit Frankreich ebenfalls und Nigeria, glaube ich, so Richtung UK dann möglicherweise mehr, gibt es bestimmt, ja, also die könnten es genauso tun und die Verlockung ist jetzt natürlich groß, die Frage ist, gibst du dem jetzt nach? Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist einfach, wenn du das jetzt so machst und eben auch nicht in deine heimischen Talente, es muss ja gar nicht zwingend, ich gebe dir schon recht, auf Curaçao und in kompetitiven Ligabetrieb ist natürlich schwieriger, aber was du natürlich mit so einem Ligabetrieb und mit Ausbildung von eigenen Talenten, das kannst du trotzdem machen, was du damit ja schaffst, ist zum einen, dass du die Bevölkerung auch mitnimmst, weil irgendwann führt es ja dazu, bei Curaçao hat kein einziger Spieler jemals auf der Insel gespielt. Ich könnte mir vorstellen, dass da die Identifikation, klar, die sind das erste Mal dabei, da ist sowieso alles egal wahrscheinlich, aber auf mittelfristige Sicht ist natürlich die Identifikation mit der Truppe, glaube ich, eine andere, als wenn die jeweils oder ein Großteil von denen auf der Insel groß geworden sind, dort irgendwie ja verwurzelt sind und auch beispielsweise bei irgendwelchen Teams, Lokalen gespielt haben. Das zum einen und zum anderen, dass du also diese Doppelstaatsbürger-Menschen oder denen, die die Staatsbürgerschaft geben, das kannst du ja nicht ewig treiben. Das kannst du vielleicht noch ein, zwei Generationen, aber irgendwann ist ja rein von der Generationenlehre her, geht es ja irgendwann nicht mehr richtig auf. Das wird ja immer weniger werden und spätestens dann hast du ja ein Problem und dann hast du eine möglicherweise kompetitive Nationalmannschaft, die dann aber komplett abschiffen wird, weil ja nichts mehr nachkommt oder viel zu wenig nachkommen kann, weil du es verpasst hast, im eigenen Land für Nachschub zu sorgen, sozusagen. Und da sehe ich schon eine Gefahr drin, bei denen, die jetzt sich sehr drauf verlassen. Ich sage jetzt gar nicht, dass das irgendwie immer gleich ein Geschäftsmodell sein muss. Dafür habe ich tatsächlich bei den einzelnen Verbänden so wenig Einblick. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es bei manchen sehr bewusst so gemacht wird. Ich kann mir vorstellen, dass dann oft auch oder bei manchen auch so ist, wie du gesagt hast, dass dann eben gewisse Einzelschicksale der Verbände oder des der Länder so sind. Ja, aber grundsätzlich glaube ich, dass es zu einem Problem werden wird. Die Frage ist, wann?
Ja, aber man müsste, also zum einen, ich sehe das auch so wie du, dass sich gewisse Dinge vermutlich von selbst erledigen, ne, in Fragen von wie lange kann man das mit dem doppelten Pass noch machen, ne? Erledigt sich das nicht irgendwann von selber? Aber die andere Frage ist auch, wann gilt denn ein Talent als fremdverbandlich ausgebildet? Ne? Also ich sag mal, wenn jetzt jemand, ich nehme mal jemanden, der in Deutschland geboren ist und vielleicht Großeltern oder ein Elternpaar hat, was aus Spanien, Italien, wo auch immer herkommt, und fängt hier bei einem deutschen Verein an und wird dann zuerst von Neapel entdeckt und geht da ins NLZ. Wo verortest du den dann hin?
Der ist.
Also wäre, naja, der wäre wäre der dann, wenn der sich für. Wäre der dann, wenn der sich für Deutschland irgendwann entscheidet, fremd ausgebildet? Weil so ähnlich läuft es ja häufig auch bei Ländern, die du aufgezählt hast. Entweder sind die Eltern, Großeltern irgendwann nach Holland, Portugal, wo noch immer ausgewandert, und man ist halt da zur Welt gekommen. Dann gilt man ja anscheinend als fremd ausgebildet. Wenn man sich aber selber dafür entscheidet, irgendwann, weil man einfach vom anderen Land, wo man Verwandte hat, zuerst entdeckt wird, gilt man nicht als fremd ausgebildet. Also ich finde die Diskussion teilweise auch ein bisschen schräg.
Jein, also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, dass es ja eine Regelung gibt, dass du ja eigentlich zum Beispiel ins Ausland auch erst ab 16 wechseln darfst. Also den Fall, selbst wenn es diese Regelung nicht geben sollte, wird es den Fall, dass jemand aus einem Land mit 13 weggescoutet wird in ein anderes Land mit also als wirklich als deutlich Minderjähriger, der ist ja super selten. Das ist ja, also ich glaube, auf so einen Fall kann man sich jetzt nicht so versteifen. Das wird der absolute minimale Teil.
Es kann ja aber auch sein, wenn du mit 18 weggescoutet wirst, dass du dann in der U-Mannschaft schon wechselst.
Ja, aber dann hast du ja deine,
den Verband auch wechselt.
Dass du bis zur Volljährigkeit warst du in einem Verband, bist du ausgebildet worden. Also das.
Ja, also ich finde das insgesamt eine schwierige Diskussion, weil es immer extrem einzelfallabhängig ist, also von den Nationen her auch Einzelfall, weil es gibt halt unterschiedliche, also ich könnte es verstehen, wenn man jetzt sagt, so ein bisschen wie das im Handball ist, wo ja die Wechselregularien deutlich laxer sind als im Fußball bei Verbänden. Wenn man sagt, hier scoutet sich jetzt Katar beispielsweise, die vor, weiß nicht, 10 Jahren oder sowas die Handball-WM hatten, scouten sich da ein Team zusammen, um auf einmal wettbewerbsfähig zu werden.
Gut, viel gescoutet haben nicht. So. Ja, 10 Spanier, 10 Franzosen, dann war das Thema durch.
Ja, so. Das könnte ich ja nachvollziehen. Aber wenn man anhand von Regularien, die ja nicht so weit ausgelegt sind bei der FIFA, ausnahmsweise mal, dann halt Menschen für seine Nationalmannschaft irgendwie begeistert holt, finde ich das, ich finde es beim Fußball ist es nicht so das Problem tatsächlich. Gibt es andere Sportarten.
Also wie gesagt, ich will das auch nicht zum Problem, ich will es nicht als Problem benennen, sondern ich frage mich eher, wo das hinführt, beziehungsweise ob das dieses Konzept Nationalmannschaft insofern verändert, dass jetzt ja, also diese WM ist ja, wie ich vorhin gezeigt habe, ist ja das absolute, wie soll ich sagen, das absolute Beweisstück A für alle anderen kleineren, vielleicht auch größeren Nationen, diesen Weg konsequent auch zu beschreiten und da wirklich konsequent, wie soll ich sagen, Zeit und Nerven zu investieren, um die besten Spieler, die nicht in dem Land im eigenen ausgebildet wurden, zu suchen und auch systematisch zu scouten und einzuladen, also das als Modell zu verfolgen. Weil eben die Erfolgsquote hier zeigt, dass es geht. Klar, wir haben auch 48 Mannschaften und so weiter und so fort, aber dennoch ist es, glaube ich, jetzt die Verlockung auch für andere Verbände da, und damit reden wir nicht nur von Afrika, auch auf allen anderen Kontinenten, ist, glaube ich, die Verlockung jetzt da, das zu tun. Und ich frage mich, ob das so sein wird, dass das jetzt noch mehr kommt, weil jetzt sich an dieser WM zeigt, dass es funktionieren kann. Und da winkt dann einfach viel Geld. Oder ob das jetzt so eine einmalige Leuchtrakete bleibt, die dann irgendwann ausgeht und dann war es jetzt halt einmal so, aber auf lange Sicht spielt es keine Rolle.
Naja, aber es gibt ja in Afrika auch Gegenbeispiele, ne? Also wenn man sich Marokko anguckt, als wahrscheinlich aktuell die beste afrikanische Mannschaft, würde ich mal sagen, die war in deiner Aufzählung jetzt nicht dabei, also gehe ich mal von aus, dass die relativ viele Spieler haben.
65% hatte ich gesagt.
Bei Marokko? Okay, dann hatte ich es nicht mitbekommen.
Haben natürlich auch Frankreich als Reservoir.
Ja. Ja, schade. Aber also ich würde immer auf den Weg setzen, den Kamerun, Ghana und Co. gehen, die heimische Liga so stark wie möglich zu machen.
Aber ist jetzt Marokko ist natürlich mal der heimische Liga, ist natürlich jetzt kein, ist natürlich, die haben eine gute heimische Liga. Aber wie ist denn so dein Gefühl? Könntest du dir vorstellen, dass wir das in Zukunft jetzt noch öfter sehen und auch konsequenter?
Ich glaube nicht. Also ich glaube, bei so kleineren Nationen, Curaçao, Kapverden, anderen kleineren Nationen, da vermutlich schon. Einfach auch, weil die ja sonst auch Probleme haben, wahrscheinlich 20 Spieler irgendwie zu stellen, die halbwegs wettbewerbsfähig sind, auf dem Niveau. Also auch schon der Quali in Afrika, wo ja schon viele, viele gute Mannschaften dabei sind. Aber ich glaube, dass auch da der Weg sein wird, die heimischen Ligen fit zu machen halt und gut auszubilden, weil das mehr Leuten im Zweifel auch noch den Sprung nach Europa ermöglichen kann.
Ja, oder du sagst halt, ey, das ist dein Schaufenster, ist hier die WM. Du kannst hier eine WM spielen und so lockst du Leute an. Könnte ich mir schon auch vorstellen, dass das zieht. Und so als letztes noch, was auch in einem Artikel beispielsweise ein Kritiker oder eine Kritikerin, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, oder als kritische Stimme angemerkt wurde, dass es natürlich auch in manchen Nationen, und da will ich mich zu überhaupt keiner Bewertung hinreißen lassen, bei wem das so sein würde, aber dass es in manchen Verbänden bzw. Nationen natürlich auch sein kann oder ja vermutet wird, dass das so ein bisschen die klassische, ich sage jetzt mal, die hohe Diktatorenschule, du machst ein erfolgreiches Sportteam und damit ist alles super, bist du in der Welt top angesehen, dass das bei manchen natürlich auch eine Rolle spielt und die dann natürlich noch leichter oder noch freudiger auf so ein Modell setzen, indem sie einfach Spieler aus aller Welt kommen, Hauptsache die eigene Mannschaft wird gut, scheiß auf die eigene Liga und so. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Wie gesagt, ich habe da viel zu wenig politische Ahnung und Einsicht, bei wem das so ist, aber bin mir ziemlich sicher, dass es auch eine Rolle spielt in gewissen Verbänden. Das macht es natürlich dann nicht besser und vor allem nicht kleiner, diese Geschichte. Ja, ich bin gespannt, wohin das führt. Es ist, ich fand es extrem spannend, weil mir das Ausmaß tatsächlich so nicht bewusst war. Und wie gesagt, keine Wertung. Ich glaube auf jeden Fall, wie du gesagt hast, ganz am Anfang vom Segment hier, dass es bei vielen Verbänden und damit Ländern eine eigene Geschichte dahinter steckt, warum das so ist. Dennoch sicher nicht bei allen. Und da ja, bin ich gespannt, ob das Schule macht. Hat vielleicht auch so ein bisschen... Ja, wobei, nee, hat wahrscheinlich gar nicht so viel Einfluss, wie weit die jetzt tatsächlich wirklich kommen. Allein, dass du bei so einer WM dabei bist, ist ja schon mal Wahnsinn. Und ja, ich hoffe, dass es nicht Schule macht, weil mich das ärgert, auch bei größeren Nationen, diese Transferhaftigkeit von so der Wahl, ja, für welches Land man spielt. Auch da gibt es natürlich sehr oft bei den Spielern eigene Geschichten und Sachen, die dahinter stecken. Aber ich habe leider immer öfter das Gefühl, dass sich gerade, wenn die sich dann zwischen zwei Ländern entscheiden und dann auch nicht nur wegen den Spielern, sondern auch die Verbände, wenn es dann zwei konkurrierende Verbände gibt und so, das ist ja irgendwie nicht der Sinn von einer Nationalmannschaft, sondern du musst Bock haben, für dieses Land zu spielen und der Verein muss Bock haben, und das Land muss Bock haben, dass du für es spielst und dann irgendwie ist da aus meiner Sicht gar nicht so viel Verhandlung und so notwendig.
Gehe zu deinem Verband, wenn du mir eine Stammplatzgarantie gibst und so ein
Krempel genau, halt gibt's, so. Ne? Also gibt's natürlich alles und ich verstehe, dass es natürlich gerade bei Türkei-Deutschland ist natürlich auch eine sehr spezielle Situation, dass das auch nicht immer eine 0- oder 1-Entscheidung ist, ist mir auch klar. Aber zu oft ist halt das, was so drumrum, was man so liest, was da passiert und wie sich Verbandsvertreter äußern und so. Wie gesagt, ich will das gar nicht nur an den Spielern festmachen, sondern auch an den Verbänden. Das ist mir alles zu transferhaftig und das gefällt mir nicht, finde ich schade. Ja. Wir werden sehen. Gut. Jonas, war das schon unsere Sommerfolge eigentlich? Weiß ich gar nicht.
Das war unsere Sommerfolge.
Das war unsere Sommerfolge. Untypische Sommerfolge eigentlich. Wir haben die wichtigsten Themen. Ich habe schon im privaten Rahmen angekündigt, dass natürlich Sommerfolge ist ja immer ein Ritt auch. durch alles, was nichts mit Fußball zu tun hat. Haben wir es nicht gemacht? Holen wir beim nächsten Mal nach?
Naja, ich sag mal, Ende Juli kommt ja noch die Nachlese der Tour de France.
Das
im Fußball-Podcast hier.
Genau. Ich würde sagen, wir machen die nächste Folge dann mit Sport aus aller Welt. Da haben wir dann Wimbledon drin, da haben wir WM drin, da haben wir Tour de France drin und dann wird es, glaube ich, eine runde Sache. Könnt ihr euch drauf freuen. In dem Fall, schönen Sommer. Wir kommen dann bald wieder und hört dann von uns. Tschüss.
Tschüss.